D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Trauer, FAZ-Herausgeber Frank Schiermacher, gestorben.
Traum vom Valley. Wir reisen akustisch an die US-Westküste.
Das sind unsere Themen, die ihr jetzt hört in eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die erste Meinung kommt heute von der FAZ, die um ihren heute im Alter von 54 Jahren überraschend an einem Herzinfarkt verstorbenen Mitherausgeber Frank Schiermacher trauert. In einem Nachruf schreibt die Zeitung, Zitat, in seiner 20-jährigen Zeit als Herausgeber hat Frank Schiermacher zahllose kulturelle Debatten angeregt und das intellektuelle Leben Deutschlands nachhaltig geprägt. Sein Gespür für gesellschaftliche Entwicklungen und Bedingungen, die Lebensformen verändern, ist legendär. Sein analytischer Blick erfasste das Wesentliche im Wandel. Seine Fähigkeit zur pointierten Darstellung komplexer Sachverhalte machte ihn zu einem führenden Intellektuellen unserer Zeit, indem er das Feuilleton zu einem Forum der Zeitdiagnose ausbaute. Er war ein Aufklärer in der besten Tradition des Wortes.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Als ich heute vom Tod Frank Schiermachers erfuhr, da war ich ziemlich geschockt und musste tatsächlich einen Moment innehalten. Nicht, dass ich den Mitherausgeber der FAZ persönlich gekannt hätte, nicht, dass ich auch ein ausgeprägter Fan seiner Bücher, Aufsätze und Artikel wäre und geschweige denn auch, dass ich all seine Ansichten und Meinungen teile. Ganz im Gegenteil, seine kulturpessimistischen und zum Teil ja doch vielleicht von Sorge getragenen Überlegungen zur Digitalisierung unserer Gesellschaft beispielsweise sind nicht meine. Und vielleicht darf man auch daran zweifeln, ob Schiermacher tatsächlich der Vordenker des digitalen Wandels war, als der sich selbst gern dargestellt hat. Und trotzdem, ich schätze Menschen, die klare Meinungen haben, Positionen beziehen und für ihre Ideen kämpfen. Und ich empfinde es deswegen als großen Verlust für uns alle, dass Schiermacher sich nun nicht mehr an den großen Gesellschaftsdiskussionen beteiligen und diese mit provokanten und gewagten Thesen bereichern kann. Frank Schiermacher, Sie werden mir fehlen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das multimediale Cross-Media-Future Medienmagazin. So will ich es doch mal gleich knapp und charmant zusammenfassen, Herr Pähler.
Ich hätte gedacht, dass du sagst, das Reisemagazin.
Das wäre auch schön.
Weil wir wollen uns doch heute an die US-Westküste begeben. Dorthin, wo gefühlt quasi alle, die in der deutschen Medienwelt was zu sagen haben, zurzeit reisen. Ins Silicon Valley.
Das ist, glaube ich, so der meist ausgesuchte Reisepunkt von vielen Medienentscheidern zurzeit. Und da wollen wir mal genauer hinschauen. Warum lohnt sich das? Warum ist das spannend?
Ja, ich glaube, es ist nicht nur, weil Kai Diekmann es vorgemacht hat. Ich meine, man hat vielleicht den Weg bereitet, aber seitdem gibt es ja regelrechte Reisegruppen, die dorthin pilgern, wahrscheinlich dort Innovationen aufsaugen wollen, sich bereichern lassen wollen und inspirieren lassen wollen. Wir werden dieses Phänomen Silicon Valley heute mal näher betrachten.
Denn wir sind ja ein neugieriges Medienmagazin und wir lassen uns immer Sachen gerne erklären. Wir machen gerne mit euch einen akustischen Blick hinter die Kulissen und das werden wir in dieser Stunde unternehmen, indem wir halt mit Leuten, die sich mit dem Silicon Valley auskennen, eine Stunde lang mit euch akustisch jetzt im Silicon Valley verbringen. Und obwohl wir halt hier schon dann doch in Deutschland hocken.
Genau. Leider eigentlich.
Naja.
Aber eine von diesen Leuten ist Britta Weddeling. Sie ist Journalistin und wird ab Juli Silicon Valley-Korrespondentin beim Handelsblatt oder für das Handelsblatt. Und sie ist jetzt bei uns. Hallo Britta.
Hi, grüßt euch.
Bei uns ist auch, ich mache mal die Ladies zuerst, wie man das in alter Schule gelernt hat, ist Felicitas Hackmann. Sie ist ebenfalls Journalistin, berichtet für die englischsprachige Welt über die Berliner Startup-Szene und für das Webmagazin Venture Village. Aber sie hat auch schon eine Zeit in San Francisco gelebt und ist deswegen auch eine, ich würde sagen, sehr gut geeignete Gesprächspartnerin für uns. Hallo Felicitas.
Das stimmt, hallo.
Und bei uns ist Daniel Kröger, er ist Portfolio Manager bei Acatis Investment und er war gerade im Silicon Valley 3 Monate lang und hat dort die Startup-Szene studiert und wahrscheinlich auch für mögliche Investments analysiert. Hallo Daniel.
Hallo zusammen.
Oh, warte mal, ich muss hier nochmal auf den Knopf bei dir drücken, jetzt hört man dich auch.
Oh, hallo zusammen.
Ha, das ist wirklich eine schöne Runde. Ich bin sehr gespannt, wenn wir jetzt einen Blick hinter die Kulissen vom Silicon Valley werfen. Aber vielleicht sollten wir zunächst noch mal ganz kurz über eine Nachricht sprechen, die uns heute Nachmittag wirklich sehr überraschend erreicht hat, nämlich der Tod von Frank Schiermacher. Ihr konntet es gerade schon bei D-Radio Wissen in den Nachrichten und auch zum Beginn von Was mit Medien hören. Das ist ein sehr tragischer Tod. Und Daniel, du hast auch für das Silicon Valley Projekt Kontakt gehabt. Und zwar hat er dich auch unterstützt. Wie hast du die Zusammenarbeit mit ihm erlebt?
Gut, ich habe ja all die letzten Jahre Kontakt zu ihm gehabt und ja, letztendlich, ich bin ehrlich gesagt schon fassungslos, wie ich es heute gelesen habe. Er war ein großartiger Mensch und gerade jetzt für Silicon Valley hat er schon den Blick einfach geschärft. Also zu sagen, lass dich nicht von den bunten Lichtern dort blenden, sondern schau hinter die Kulissen, sei aufmerksam und hinterfrage alles. Und ich glaube, das hat mir für die ganze Reise wirklich sehr stark geholfen.
Ist das etwas, wenn wir jetzt dann auf deine Reise in Silicon Valley zu sprechen kommen, was tatsächlich das Wichtigste ist, was man beherzigen sollte, dass man eben nicht quasi mit so, ich sage jetzt mal, rosa-roten Brille durch das Silicon Valley läuft, alles toll findet, sondern dass man eben bewusst sich ein Stück zurücknimmt und sagt, ich gucke da kritisch hin?
Ja, ich glaube, das sollte man generell natürlich im Leben bei jeder Sache, die man sich anschaut oder sich bewusst machen, was wird einem da präsentiert. Und ich glaube, im Silicon Valley gilt das noch umso mehr. Denn die Amerikaner sind fantastische Verkäufer und das merkt man an jeder Straßenecke und jedem, dem man begegnet. Vieles ist natürlich auch dort oberflächlich und gerade bei Präsentationen von Startups, aber auch bei den großen Unternehmen, bei den Googles und Facebooks dieser Welt, muss man schon wirklich genau hinschauen und auf die Worte achten und versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen.
Was hast du denn, als du gesagt hast, ich fahre jetzt in Silicon Valley, was hast du dort genau eigentlich gesucht?
Gut, wie Daniel eingangs sagte, ich bin ja Investment Manager hier in Frankfurt bei der Arcadis Investment GmbH. Das heißt, wir investieren ja für unsere Kunden in unsere Publikumsfonds in einzelne Aktien, also in einzelne Unternehmen, also in die Googles und Apples dieser Welt. Das heißt, es war natürlich also ein Ziel, just die Unternehmen zu besuchen, die wir eh schon investiert sind. Und hinzu kommt natürlich, sich parallel dazu auch Startups aus den gleichen Branchen vielleicht anzuschauen, um einfach mal einen Blick zu bekommen, was tut sich in den nächsten 3-4 Jahren? Das war sicherlich ein Aspekt. Und der zweite Aspekt war so ein Forschungsreisen-Aspekt, dass ich sage, also Internet of Things ist natürlich im Moment sehr, sehr stark gehypt und es hat sicherlich auch so einen Peak im Moment. Das wird auch wieder nachlassen, aber auf Sicht von 5 bis 10 Jahren ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, was sich meiner Meinung nach, wo wir uns noch viel mit beschäftigen sollten. Und das war so ein Ziel, zu schauen, in welche Richtung kann sich das entwickeln und was gibt es da vielleicht schon für Startups und was sind vielleicht Unternehmen, die jetzt auch gerade in dem Bereich forschen.
Ich würde jetzt gerne mal diese Frage in die Runde geben, nämlich wir reden jetzt ja über das Silicon Valley, weil wir auch so ein bisschen das Gefühl haben, auch gerade hier im Medienmagazin, das könnte man natürlich auch genauso im Internetmagazin und eine Stunde Netz reden, dass die Medien sehr viel Aufmerksamkeit im Silicon Valley geben. Und da ist so vielleicht auch so die Frage, ist das gerade wichtig, weil dort wirklich sehr viele spannende Sachen passieren, weil da sehr viele Geschäfte gemacht werden, oder besteht da auch die Gefahr, dass das irgendwie ein bisschen überhyped wird? Also wenn da jetzt wirklich da von jedem Regionalblättchen ein Chefredakteur hinfährt und da ein 2-Wochen-Praktikum macht, um sich dann erhofft, irgendwie die eigene Zukunft hier zu sichern, jetzt mal überspitzt gesagt. Wie seht ihr das? Und da würde ich vielleicht erstmal die Frage zu Britta geben. Wie meinst du das? Wie viel Aufmerksamkeit hat das Valley tatsächlich verdient?
Also ich würde überspitzt antworten und sagen, nur weil Herr Diekmann dorthin reist und dort Erlebnisse macht, kann man noch nicht von dem Medienhype sprechen. Ich glaube, dass es absolut gerechtfertigt ist, nach wie vor dem Silicon Valley eine große Aufmerksamkeit zu zollen. Natürlich nicht durch eine rosa Brille. Und natürlich hat Daniel recht damit, dass er sagt, dass Silicon Valley-Firmen ganz genau wissen, wie sie ihre Themen verkaufen. Auf der anderen Seite werden eben dort nach wie vor die entscheidenden oder viele entscheidende Innovationen auf den Weg gebracht. Es gibt dort entsprechende Investoren, es gibt Stanford, die Universität, die dort ist. Und das Geld, was in Silicon Valley-Startups fließt, ist in keiner Weise vergleichbar mit dem, was in Europa investiert wird.
Und Feli, wie siehst du das, wenn du dir zum Beispiel anschaust, wie die Berliner Startup-Szene aufs Valley schaut? Wie macht die das? Also wie findet da die Einschätzung statt?
Ich glaube, das muss man irgendwie ein bisschen differenziert betrachten. Also zum einen sind wir, glaube ich, alle sehr interessiert an diesem Thema. Also wir hier in dieser Runde auch und sehen das darum vielleicht noch extremer als Leute, die eben sich den ganzen Tag vielleicht mit Rasenmähern oder roten Anzügen beschäftigen. In Berlin ist die Meinung, glaube ich, nicht gespalten, das hört sich so drastisch an, aber es gibt verschiedene Meinungen. Natürlich sieht man, dass alle, die Geld brauchen, es im Silicon Valley wesentlich einfacher bekommen. Man investiert da lieber. Ich glaube nicht, dass man das zweite Silicon Valley sein möchte. Ich glaube, dass Berlin eher daran arbeitet, sich selbstständig zu machen und ein eigenes, tolles Ding zu werden.
Siehst du denn auch Parallelen zwischen der Berliner Startup-Szene und dem Silicon Valley?
Leider ja. Es ist gerade so ein bisschen der Trend, so cool, ich habe ein Startup und was machst du so? Ja, ich habe auch eins, ach klasse. Allen geht super, alle reden davon, wie klasse alles ist und keiner sagt ehrlich, woran man gerade so hapert. Ich glaube, was alle gemeinsam haben, ist, dass Innovation durch Gesetze gestoppt wird. Ich glaube, dass an beiden Fronten oder überall Gesetze angepasst und überarbeitet werden müssen für Unternehmen, Investoren, aber auch für Nutzer. Datenschutz zum Beispiel, aber das ist nur eins von vielen. Ja.
Seht ihr das auch so, wenn ihr das beobachtet, dass gerne alles schön geredet wird?
Also das habe ich nicht schon festgestellt. Ich würde sagen, dass 80% im Silicon Valley schon Hype ist, aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Aber vielleicht nochmal zwei Dinge vorweg, was gesagt wurde. Also einerseits, Kai Diekmann war populär im Silicon Valley, aber es waren auch viele schon vor ihm da gewesen, die es nur halt still und leise vielleicht gemacht haben. Also er ist nicht der Erste, der dort war. Und ich meine, die ganzen Reisen, die jetzt dorthin geführt werden, ist meiner Meinung nach natürlich der falsche Ansatz. Also für 3 Tage lang Google und Facebook zu sehen, das macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, wenn man nur die Großen sieht, aber nicht sich nochmal die kleinen Startups anschaut. Also die Frage, wie viel man da wirklich mitnimmt. Und du sagtest gerade irgendwie, Berlin sei schon so wie Silicon Valley oder es geht in die Richtung, was ich aber ehrlich gesagt gar nicht so sehe. Also ich glaube, dass da noch Berlin und München, wo man die ganze Zeit irgendwie noch Meilensteine von entfernt sind.
Das auf jeden Fall. Ich finde nur, dass eben der Trend der Schnell. Entschuldige Britta, wenn ich noch einmal ganz kurz eben reinhake. Es gibt natürlich noch Unterschiede, aber es gibt auch einige Startups, die sich bewusst im Hintergrund halten und das machen, was sie machen sollen, was sie am besten können und das ist geilen Scheiß entwickeln. Und andere ist halt so ein bisschen sehen und gesehen werden. Also so ein bisschen wie eben durch San Francisco durch die Straßen laufen, wo man sich einfach eben kennt. Und der Founder grüßt den Founder und Investoren sitzen überall im Café. Und es gibt eben auch in Berlin die Szene, und da schließe ich mich selber nicht aus, die eben von einem Startup-Event zum nächsten tingelt. Und ich hatte heute noch ein ganz spannendes Interview mit einem Düsseldorfer Startup, das bewusst gesagt hat, sie wollen nicht nach Berlin gehen, weil sie da 3 Monate ihre Zeit verschwendet haben und eben nur sehen und gesehen werden und tralafiti.
Ich meine, es gibt natürlich auch in Berlin große Unternehmen, die auch international bekannt sind. Also ResearchGate zum Beispiel oder SoundCloud konnten ja auch Kapital von US-Investoren einwerben und sind da ja sehr erfolgreich. Also ist es nicht so, dass es in Berlin das noch nicht gibt. Ich glaube, es dauert nur noch eine gewisse Zeit, bis das auch so hochpoppt, wie das jetzt in Silicon Valley schon seit Jahren der Fall ist. Man muss natürlich auch sehen, dass Silicon Valley ein über Jahre, Jahrzehnte gewachsenes Ökosystem ist. Das kann man jetzt nicht innerhalb von 2 Jahren auch mit viel Geld, auch mit Google Investments nicht vom Hof direkt fahren, ja.
Ich glaube, da muss auch politisch auch einiges passieren. Wenn ich in Stanford Universität gehe, gibt es halt direkt dort ein Patentamt und eine Möglichkeit, meine Firma anzumelden. Das heißt also, 80% der Studenten melden ihre Firma dort an und haben Patente. Hier in Deutschland brauche ich wahrscheinlich schon ein Semester, um mich erstmal in der Uni zurechtzufinden.
Es ist ja sogar umgekehrt so, dass es selbst in Stanford Initiativen wie zum Beispiel die von Peter Thiel gibt, der sagt, er nimmt Uni-Abbrecher oder er animiert Studenten dazu, ihr Studium abzubrechen und sofort eine Firma zu gründen. Also dieses ganze diese Studienorientierung, die ist dort eben nicht so stark.
Das finde ich übrigens ganz spannend. Wie groß ist eigentlich dort im Silicon Valley die Strahlkraft von der Stanford University? Also wenn ich da war, hat mich dieser Campus wahnsinnig beeindruckt. Und dann ist es auch mal ganz normal, dass da am Abend eine öffentliche Vorlesung ist, an der dann mal eben Eric Schmidt als Google-Chef hinkommt. Und das Ganze wird moderiert von Condoleezza Rice, die auch mit Dozentin ist. Also das ist schon irgendwie ja schon eine ganz andere Hausnummer, als wie wir das vielleicht an deutschen Unis gewohnt sind.
Ich halte das schon für einen entscheidenden Faktor auch für den Erfolg in Silicon Valley. Dass man eben auch, und das ist auch, glaube ich, ein Erfolgsmodell von Silicon Valley allgemein, dass man dort auch umgeben ist von Leuten, die ständig über Unternehmen, über Geschäftsmodelle, über Startups reden, über Geld reden. Man kann sich ständig mit Leuten austauschen, die im gleichen Business arbeiten. Man kann sich da gegenseitig auch pushen. Das halte ich für einen entscheidenden Faktor.
Britta, das ist ja auch, was ich ganz spannend finde. Eigentlich hast du ja so eine Art Traumjob, den du jetzt antrittst. Also zumindest stelle ich mir das jetzt so vor.
Auf jeden Fall.
Ich hoffe,
du musst dir sagen.
Klar. Steht in deinem Vertrag, dass du so antworten musst wahrscheinlich jetzt.
Klar.
Ja. wir werden uns das gleich mal anschauen, wie Britta sich auf ihr Korrespondentendasein dann im Silicon Valley vorbereitet. Denn Das ist keine Überraschung. Sie wird auch so eine Art Tagebuch starten, nämlich jede Woche werden wir mal reinhören. Wie lebt sich im Silicon Valley? Was hat dich beschäftigt? Wir freuen uns da schon sehr drauf.
Ich auch.
Und wie es dazu gekommen ist, quasi das, was bisher geschah, das hört ihr gleich hier bei D-Radio Wissen. Endlich eine Stunde Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Hier ist Was mit Medien, das Silicon Valley Medienmagazin.
Und darin sprechen wir heute über Traumreisen ins und Traumjobs im Silicon Valley und darüber, was eigentlich die Faszination dieses riesig und gigantischen Innovationslabors in der Nähe San Franciscos eigentlich so ausmacht. Und darüber reden wir unter anderem mit Felicitas Hackmann, Journalistin, Daniel Kröger, Portfolio-Manager und einer weiteren Journalistin, Britta Wedeling, die... Ja, sie hat vorhin gesagt, einen Traumjob demnächst antreten darf, nämlich als Silicon Valley-Korrespondentin für das Handelsblatt und auch in einer kleinen neuen Rubrik hier bei uns im Medienmagazin bei D-Radio Wissen aus dem Silicon Valley berichten wird. Und Britta, dein neuer, demnächst bald Traumjob hat, wenn man so will, auch seinen Ursprung genommen in einer Reise in Silicon Valley, die du unternommen hast.
Genau, die Reise geht eigentlich schon ein bisschen früher los. Ich hatte im Sommer letzten Jahres eine ganz tolle Begegnung auf einer Internetkonferenz auf der DLD mit einer Investorin von Andreessen Horowitz. Das ist ja einer der ganz bekannten Kapitalgeber im Silicon Valley. Wir haben auf der Bühne gesprochen und haben uns danach auch privat unterhalten. Und diese Investorin sagte zu mir, Britta, du musst nach Silicon Valley kommen. Das ist einfach ein Ort, wo du die ganzen Geschichten erzählen willst, kannst, die du erzählen willst. Und dann habe ich mich daran gemacht, eine große Geschichte für den Fokus zu recherchieren. Ich habe die 10 wichtigsten Deutschen im Silicon Valley getroffen. Peter Thiel darunter, Andy Bechtolsheim, Sebastian Truhn und viele andere. Und das war natürlich in 10 Tagen ein sehr dicht gedrängtes Programm, was wir da zu absolvieren hatten. Aber das waren die besten 10 Tage des letzten Jahres. Und das, für mich war das wahnsinnig toll, mich mit diesen Leuten auszutauschen. Und zwar nicht nur über Technik und Investments und Gadgets, sondern auch darüber, was sozusagen hinter den Firmen steckt, nämlich die Menschen. Und zu erfahren, wie die denken, wie die ticken, weil das nämlich ein entscheidender Faktor ist für den Erfolg.
Aber jetzt nochmal ganz konkret gefragt, 10 Tage warst du da, hast wahrscheinlich am Ende das Gefühl gehabt, boah, da gibt es noch so, so viel mehr, über das ich gerne berichten möchte. Das ist ja das eine, aber wie ist es dann gekommen, dass du das demnächst auch machen kannst?
Das Handelsblatt ist auf mich zugekommen und zwar ist es so gewesen, dass sich jemand vom Handelsblatt auf der DLD getroffen hat mit jemandem aus Silicon Valley und es dort ein Gespräch darüber gab, Mensch, Silicon Valley, da brauchen wir doch noch mehr Leute etc. Und dann habe ich plötzlich einen Anruf bekommen vom Handelsblatt und war natürlich völlig perplex. Ich war mitten in einer anderen Recherche und habe aber sofort gedacht, das ist genau das, was du machen willst. Und da ging das alles recht fix.
Das sind Appelle, das sind diese ominösen Anrufe, von denen wir immer hören. Ne?
Von denen wir aber nur hören. Das immer, vom das Hören
so,
sagen.
So, hallo, es gibt hallo, sie, hallo, ja. Hier ist Gabor Steingart und liebe Britta, magst du für uns ins Silicon Valley gehen? So war das?
So ähnlich, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war in der letzten Woche beim Handelsblatt und habe die Kollegen dort kennengelernt. Das waren ganz tolle Begegnungen, ganz tolle Journalisten, ganz aufmerksame, auch was Internet und verschiedene Formate im Internet angeht. Da ist man dabei, sehr viel auszuprobieren und da sehr offen zu sein. Das gefällt mir wunderbar.
Hat man denn jetzt dir gesagt, Britta, geh mal dahin und mache konkret Folgendes? Oder hat man gesagt, geh mal hin und mach, was du meinst?
Also ich habe in den Gesprächen, die ich mit natürlich auch mit Hans-Jürgen Jakobs und auch mit Gabor Steingart und auch mit meinem künftigen Ressortleiter Wolfgang Reuter geführt habe, natürlich gesagt, wie ich mir eine Berichterstattung vorstelle und habe dort die entsprechende Resonanz auch gefunden. Und dort hatte man ähnliche Vorstellungen wie ich, dass man nämlich eher sagt, man macht große Hintergrundgeschichten, man versucht an die Personen ranzukommen, zu erfahren, wie die ticken, weil sozusagen die reine Gadget-Berichterstattung oder Berichterstattung über Zahlen, das kann man auch von Deutschland aus machen, um wirklich dabei zu sein, auch die Trends zu erkennen. Das habe ich auch in den 10 Tagen, in denen ich da war, ganz stark gemerkt, muss man eben vor Ort sein. Man muss mit den Leuten sprechen, Kaffee trinken gehen, Kakao trinken, Club Mate trinken, was ihr wollt, ja, damit man einfach weiß, was da so passiert.
Genau diesen Punkt, diesen Kontakt vor Ort, also nicht nur virtuell, sondern richtig dieses in die Kohlenstoffwelt eintauchen. Lass uns da das gleich unbedingt nochmal vertiefen, aber nochmal ganz kurz zu deinem Job. Wie bereitest du dich jetzt darauf vor? Also, das ist ja nicht mal eben so, ich gehe jetzt auf einmal ab Montag in ein anderes Büro, sondern da ist ja schon ein bisschen mehr mit verbunden.
Also zunächst muss man natürlich einen Flug buchen und sich eine Wohnung besorgen. Das ist ja, vielleicht kommen wir danach auch, darauf auch nochmal später zu sprechen, gerade in San Francisco ein ganz großes Problem, weil die Mieten so stark gestiegen sind. Also ich werde jetzt zunächst mal in einer Zwischenmietsituation wohnen und dann mich vor Ort einfach umschauen. Und am liebsten würde ich natürlich in einer WG wohnen, auch mit Technikern, auch mit Programmierern und mich mit denen auch austauschen über das, was so passiert. Ansonsten muss man einfach mit den Leuten in Kontakt bleiben. Und das habe ich auch seit meiner Reise im letzten Jahr auch gemacht, weil auch einfach viele private Freundschaften daraus entstanden sind. Und insofern ist es so eine Art nahtloser Übergang wahrscheinlich.
Das interessiert mich mal, vielleicht, da könnt ihr uns drei auch schon so eine Impression geben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da so ein Startup-Gründer jetzt mit offenen Armen sitzt und sagt so, hey, du bist ein Reporter aus Deutschland oder du bist irgendjemand aus Deutschland, ich erzähle jetzt alles, was ich hier mache. Ich weiß nicht, wie interessant ist man als Deutscher im Silicon Valley?
Naja, Deutschland ist ein großer Markt in Europa und natürlich schaut man auch im Silicon Valley verstärkt nach Europa. Wenn man sich die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Beispiel ansieht, dann hat ja auch die europäische Juristerei großen Einfluss, wie das Silicon Valley wahrgenommen wird in ganz Europa. Und es hat auch Rückwirkungen natürlich auch dorthin. Insofern ist es schon so, dass man da wahrgenommen wird. Natürlich Konkurrenzmedien wie Wall Street Journal sind mit 40 Journalisten dort. Ich meine, das ist natürlich eine Manpower, da muss man erstmal gegen ankommen. Aber natürlich muss man hartnäckig sein, das bin ich auch gewesen. Sonst hätte ich die ganzen Kontakte zu den Leuten, die ich dort im letzten Jahr getroffen habe, nicht bekommen. Man darf sich nicht abschütteln lassen, man muss sich immer überlegen, was ist interessant auch für das Gegenüber? Also warum sollte der jetzt mit mir sprechen? Was kann ein interessanter Gesprächspunkt sein? Das sollte man sich als guter Journalist ja bei jedem Interview irgendwie überlegen. Aber das ist natürlich insbesondere, müssen Systeme sein, die Leute triggern.
Du konntest jetzt ja, Daniel, nicht mit Öffentlichkeit wuchern, wenn du angefragt hast, hey, lass mal treffen, erklär mir doch mal was. War es das potenzielle Geld, was dann lockte? Oder wie war deine Strategie?
Gut, es geht natürlich da auch, wie Britta gerade sagte, natürlich viel um Kontakte, die man natürlich da irgendwie in der Zeit aufbaut, viel natürlich auch bei Investmentbanken etc. Dann kommt man schon relativ weit. Aber ich glaube schon, ja, dass natürlich das Geld im Vordergrund steht und man natürlich da auch mit anderen Leuten redet, als wenn man irgendwie jetzt von der Presse dort kommt. Wobei beides aber nicht schlecht sein muss. Ich glaube, dass beide Seiten unterschiedliche Dinge erfahren. Es gab zum Beispiel die Begebenheit auf das House by Southwest bei der Facebook-Veranstaltung, dass Journalisten komplett reingelassen wurden und wo sie merken, dass ich ein Investor bin, noch jemand Zweites geholt wurde, der erstmal das aggregieren musste, dass auch wirklich Investoren erlaubt waren. Also ich glaube, wird schon gezielt geschaut, wer wem was gezeigt wird und was nicht quasi. Also es muss bei beides nicht schlecht sein.
Feli, wie oft hast du das Silicon Valley erlebt?
Auf Partys sehr offen.
das ist das ganze Geheimnis.
Das war noch vor meiner Journalistenzeit. Und da war ich dann eben, wenn ich unterwegs war, eh nur privat unterwegs. Und da sind die dann auch alle immer ganz, ganz gut unterwegs. Und vor allen Dingen, weil man in dem Moment nichts zu sagen, also nichts zu melden hatte. Also nicht, hallo, ich bin die Feli von einem großen Verlagshaus oder irgendwas. Haben sie auch nochmal ganz anders mit einem gesprochen. Also haben einen so lange ihre Idee gepitcht, bis man sie endlich verstanden hat oder es wenigstens so gesagt, ach so, ja, super cool, ja, da sehe ich eine super Zukunft und dann war es auch gut. Aber man merkt das schon, ich erlebe das manchmal, dass eben mit Presse anders umgegangen wird als mit Normalos. Da sind Leute, haben nicht so viel Angst davor. Ich glaube, bei Presse haben sie manchmal Angst, dass sie was Falsches sagen und darum sitzt man auch selten nur mit einer Person zusammen, sondern ist gerne nochmal neben dem CEO oder neben irgendwem nochmal der Pressesprecher, der dann irgendwann auf die Finger haut und sagt, jetzt Vorsicht, nicht so weit.
Ja, Britta, ich bin ganz gespannt, was du uns da berichten wirst.
Ich auch.
Ja.
Das Lustige ist übrigens, dass ja auch sich die Methoden komplett ändern, wie man dort Leute kennenlernt oder aber auch als Programmierer gefunden wird. Also, was ich dort nur genutzt habe und auch viele nutzen, ist halt Lyft, also als personalisiertes Taxi und da fuhren tatsächlich CFOs von irgendwelchen Startups dieses Lyft, um halt nicht Geld zu verdienen, sondern einfach Leute kennenzulernen, um Programmierer oder sonst was.
Ernsthaft?
Ernsthaft, ja.
Abgefahren, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Also die eine Begebenheit, und ich glaube, das passiert ja nur einmal im Leben, bin tatsächlich zu einer Party gefahren und war im BMW X irgendetwas und hat uns so gut verstanden wegen der Fahrt, dass er sagt, ich komme mit auf die Party, und auf der Party fragte ihn, sag mal, was machst du denn eigentlich? Du machst es ja sicherlich nicht, um irgendwie Geld zu verdienen. Sagt er, nö, ich mach's, um Leute kennenzulernen, und in Wirklichkeit bin ich irgendwie der Chefprogrammierer bei Apple für Find My iPhone.
Ach komm.
Und so hat man halt dann sofort einen guten Kontakt. Und wie gesagt, das ist pures Glück, aber ich glaube, so funktioniert es da einfach.
Aber sind das nicht genau diese Mythen, die sich sozusagen ja, über die Zeit ausbilden? Ist das nicht wirklich mal so eine Sondersituation, die du vielleicht erlebt hast, aber die nicht die Regel ist?
Also darf ich mal sagen, ich glaube fast, das ist einfach so. Jetzt habe ich auch ein bisschen Angst.
Also ich weiß nicht, also mir ist das wieder einmal passiert. Ich kenne viele, die ähnliche Situationen hatten und Britta wird uns wahrscheinlich vielleicht in einem halben Jahr Ähnliches erzählen.
Schauen wir mal, ja.
Schaff dir ein Auto an, erste Anschaffung. Machst ja. du dir die Taxifahrtgespräche
nachts. Aber ich finde doch diese rosa Bärte, die da vorne an diesen Lifts dran sind, finde ich doch so formvollendet, ästhetisch und wunderbar.
Ja, durchaus. Ich wurde auch oft zu Strandpartys eingeladen, also da ist alles möglich mit diesen Fahrten, also durchaus öfter nutzen.
Ich habe ja nur gearbeitet, ich bin nicht auf Partys gegangen.
Ah, das glaubt jetzt keiner.
Was die Medienbranche vom Silicon Valley lernen kann, also was wir uns da abgucken können, vielleicht auch für unsere alltägliche Arbeit hier, also ein paar Inspirationen haben ja Per und ich sicherlich schon mitgenommen, glaube ich, oder?
Bestimmt.
Ja, das klären wir dann gleich hier bei D-Radio Wissen, wo wir heute in Was mit Medien eine kleine Reise ins Silicon Valley unternehmen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das digitale und hippe Medienmagazin hier bei D-Radio Wissen.
Versuchst du gerade so ein bisschen diese kalifornische Entspanntheit hier ins Radio
gar nicht,
zu transportieren?
Ich frage mich, ob man das eigentlich kann.
Wir können im Hintergrund so ein Meeresrauschen machen, so...
Ich such mal eins.
Ja. Aber ist tatsächlich dieses Meeresrauschen und sag ich mal diese vielleicht entspannende Natur und diese fast so ein bisschen Urlaubsfeeling, ist das auch einer der Faktoren, die das Silicon Valley so erfolgreich machen?
Immer. Surfer machen das immer erfolgreich.
Es gibt tatsächlich, ich habe mich mit einem Investor unterhalten, mit Konstantin Görke, der eine These zitierte, ich glaube, die hat er nicht selber ganz auch vertreten, laut der die Tatsache, dass das Wetter eigentlich fast immer gut ist, dazu führt, dass man einfach eine Grundentspanntheit hat und eine Grundrisikobereitschaft, in Kalifornien große Entscheidungen sehr schnell zu treffen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht ist ein bisschen was dran, weil die Sonne einem natürlich zusätzliche Energie gibt. Das okay. ist ganz klar.
Das heißt aber, wenn wir jetzt über das sprechen, was sich vielleicht auch die deutschen Medienmacher vom Silicon Valley abgucken können, brauchen wir gar nicht weiterreden, weil hier ist das Wetter eh schlecht? Nee.
Ich glaube tatsächlich, dass man sich insbesondere, natürlich, also um anzufangen, es gibt natürlich verschiedene Erfolgsfaktoren, die auch bekannt sind. Ich glaube, über die müssen wir nicht reden, dass da Stanford ist, dass da ganz viele potente Investoren sind, dass das ein seit den 50er Jahren gewachsenes Erfolgsmodell ist. Das ist völlig klar. Ich glaube aber auch, dass die Leute, die dahinter stecken, mit ihren Ideen und mit ihrer Energie, auch mit ihrer Offenheit für neue Themen, für Innovationen, dass die maßgeblich dazu beitragen, dass das Silicon Valley erfolgreich ist.
Was würdest du sagen, Daniel? Welche Faktoren siehst du noch?
Ich glaube, es ist einfach die Bereitschaft, für ein geiles Produkt zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Unterschied zu Deutschland, was ich ja ganz häufig festgestellt habe. Wenn ich hier mit vielen Startups rede und auch anderen Investoren, die sagen, ja, dann zeig mir dein Business Case, wie rechnet sich das? Und diese Frage stellt sich da erst jemand an dritter Stelle. Also da geht es wirklich darum, ein tolles Produkt zu machen, geile viele Leute zu haben. Und das Wichtigste ist, wenn ich eine Million von Leuten habe, die mein Produkt nutzen, dann ist es auch ehrlich gesagt hinten heraus einfach, damit Geld zu machen. Also einfach wichtig, mit der Community, mit den Leuten draußen vielleicht ein Beta-Produkt zu haben, aber das Produkt dann nach und nach immer besser zu machen. Und ich glaube, das ist einfach der Gedanke.
Ich glaube auch, dass das etwas ist, was wir hier noch ein bisschen lernen müssen, dass wir eben mit diesen MVPs, also Minimal Viable Products, also Sachen, die noch nicht ganz ausgereift sind oder Produkte, die noch nicht ganz fertig sind, an den Start zu gehen, anstatt alles 200%ig zu machen und dann zu sehen, das interessiert tatsächlich keinen. Und was man eben im Silicon Valley auch schön gesehen hat, ist, dass Sachen, die erstmal total sinnlos erscheinen, wie zum Beispiel ein Nachrichtendienst mit 140 Zeichen, wer braucht denn sowas? Einfach mal ohne tatsächliches Business Model an den Start zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige in dieser Runde bin, aber hätte man mir das vor 10 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, also da gebe ich keine 5 Cent für aus, weil das ist totaler Quatsch. Und ich glaube, sowas würde in Deutschland auch schwer finanziert werden, zumal ja auch die Investoren selber sagten, dass sie mehr in das Team als in das Produkt investiert haben zu der Zeit. Aber in Deutschland sucht man eher nach Produkten, die sich schon mal bewährt haben. Also gibt es diesen Case, wird das jemand nutzen? Ja, das wird jemand nutzen. Das haben wir nämlich in den USA schon mal gesehen. Also Copycats gerne. Mhm. Oder eben Ideen, die halt schon mal irgendwie bewiesen sind, dass sie funktionieren. Und dann öffnen sich auch gerne Portemonnaies in Deutschland oder eher, als mit einer total abgefahrenen Idee um die Ecke kommt, die man sich so nicht vorstellen kann.
Aber ist es denn nicht auch zum Teil verständlich, dass, wenn ich jetzt ein etabliertes deutsches Medien- und Medienunternehmen bin, dass ich nicht sozusagen alles, was ich bis jetzt her mache, hinter mir lassen kann und quasi von Grund auf neu anfange, sondern dass ich da eher so in kleinen Schritten und vielleicht auch teilweise etwas vorsichtiger herangehe?
Na klar, also das, ich finde, das ist total normal. Das wäre auch alles ein bisschen crazy, wenn wir einfach immer alles sofort fallen ließen und auf ins nächste Abenteuer. Also ich meine, da hängt auch einiges dran an so einem Verlag. Und das, ich finde, das sollte auch nicht sein, dass man jetzt von einem Tag auf den anderen einfach Druckerpressen einstellt und jetzt irgendwie total verrückt alles mit einem Fax regelt oder so. Aber ich glaube, wenn sich kleine Departments bilden, und das tun sie ja anscheinend, und sich da ein bisschen austoben und mal ein paar Sachen ausprobieren, dann ist das nicht so schlecht. Und das machen sie so langsam.
Natürlich muss man auch sehen, dass die Erfolgsmodelle oder die Erfolgsfirmen aus Silicon Valley immer eins von 100 sind, nicht wahr? Also ich sag mal, exakt. Ein erfolgreiches Unternehmen sind halt 99 Leute, die echt am Hungertuch nagen.
Ich glaube, das ist auch die Gefahr einfach, dass man halt jeden Tag das Risiko hat zu scheitern. Ich meine, ich habe viele Startups gesehen, die haben nur noch Geld für 4 Monate. Die wissen halt eigentlich nicht, wie es im 5. Monat weitergeht. Aber man muss natürlich trotzdem mal an diese Idee glauben. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, dass viele Startups dort entstehen, ohne sich wirklich an Regeln zu halten. Also als Beispiel Square, also rein rechtlich gesehen, hätten sie es gar nicht machen dürfen, was sie da getan haben. Aber jemand fand es Mastercard so toll, dass sie halt sich daran beteiligt haben und hinter die Regeln geändert haben. Also ich meine, so kann es auch funktionieren. Und wir Deutschen würden wahrscheinlich erstmal in den Katalog wälzen und sagen, dürfen wir nicht machen, die Gesetze erlauben es halt nicht.
Ja, wir hatten ja
Beispiel Uber.
Genau.
Wir hatten ja zu Beginn auch über die rosa-rote Brille gesprochen, und wenn man über Innovation und Innovationskraft im Silicon Valley spricht, ist es natürlich sehr einfach, alles großartig zu finden. Natürlich hat das Ganze auch Schattenseiten, was gerade schon sozusagen angedeutet wurde, dadurch, dass sich einige Leute nicht an die Regeln halten. Natürlich gibt es die Philosophie in Silicon Valley auch, dass man erst mal macht und dann fragt, ob man es darf.
Genau.
Ja. Also das kann Vorteile haben, natürlich, wie wir gerade besprochen haben, es kann aber auch Nachteile haben.
Ja. Definitiv.
Was sind denn so, sag ich mal, Dinge, die man jetzt so, jemand, der sich flüchtig mit dem Silicon Valley beschäftigt, die definitiv falsch sind? Also was sind so ein paar Vorurteile, mit denen wir hier mal aufräumen sollten, die noch darüber hinausgehen?
Naja, das ist immer, dass alle immer gut drauf sind, alle immer super hip sind, dass es immer allen gut geht. Das ist ja eine Philosophie, die Silicon Valley auch gerne für sich verkauft. Natürlich ist es nicht so. Natürlich, wir erleben eine große Gentrifizierungsdebatte in San Francisco, wo Leute ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können. Das sind schon Dinge, über die man durchaus diskutieren kann. Also wie sich diese Stadt und dieses ganze Umland auch dadurch verändert, dass diese riesigen Unternehmen da sind. Ja, natürlich kann man die Technologie nicht dafür verantwortlich machen, aber das sind Fragen, finde ich, die sich zusätzlich stellen und die Silicon Valley auch noch nicht beantwortet hat.
Ich meine, das sieht man ja auch bei Twitter, hat der Börsengang 1600 neue Millionäre gebracht, und genau, Gentrifizierung ist natürlich ein Thema. Jeder will in der Stadt leben und nicht im Silicon Valley, wo um 10 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden, und die verdrängen natürlich dann genau die Leute, die halt sich dann die teuren Wohnungen nicht mehr leisten können.
Genau.
Bis hin, es dazu führt, dass, wie ich es auch selbst erlebt habe, dass halt dann Google oder Yahoo-Busse da mit Eiern beworfen werden oder sonst was passiert.
Das liest man ja auch, finde ich das ganz spannend, dass das einfach hier mal in irgendeiner Sonntagszeitung dann auch einen Riesenartikel darüber gibt, über dieses Gentrifizierungsproblem. Wie präsent ist das denn tatsächlich in San Francisco? Ist das mal halt ein Ding, was alle paar Wochen mal auftaucht, oder ist das wirklich allgegenwärtig? Als ich jetzt 10 Tage im Frühjahr da war, habe ich davon überhaupt nichts mitbekommen zum Beispiel, aber es kann natürlich auch Zufall sein, weil ich dann eher touristisch unterwegs war.
Also die Proteste haben erst später begonnen. Also im Mai gab es jetzt sogar auch eine Initiative von Aktivisten, da vor Gericht zu gehen und gegen diese Google-Busse juristisch vorzugehen. Ich halte das für fehlgeleitet. Ich glaube nicht, dass man da jetzt Google verantwortlich machen kann. Also sollen wir jetzt Google auffordern, dass sie ihren Mitarbeitern weniger Geld bezahlen? Oder was kann jetzt die Lösung sein? Was ich erlebt habe, als ich in San Francisco war, dass natürlich Public Traffic, also sozusagen öffentlicher Nahverkehr da eine Katastrophe ist. Also dass man da nur mit Autos vorankommt, wenn man irgendwo hin will. Da kann man schon, denke ich mal, von Seiten der Stadt vielleicht was dran drehen.
Ich glaube, es ist auch noch ein politisches Problem einfach, also klar, Google kann nichts dafür, aber ein politisches Problem einfach auch wirklich genug Wohnraum zu schaffen. Ich glaube, dass man da von der politischen Seite her einfach nicht hinterherkommt, dass man sich nicht darauf einstellt. Mm. Und andererseits, ich meine, eigentlich ist Kalifornien das ja gewöhnt. Ich meine, zu Goldrauschzeiten hatten die halt genau das gleiche Problem. Also von daher müsste man einfach nochmal aus der Vergangenheit vielleicht lernen.
Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in einer gedruckten lokalen Tageszeitung hier in Deutschland über die Google-Busse und das öffentliche Nahverkehrssystem in San Francisco gelesen habe, dann war da sofort die Frage mit dem Raum, und ich weiß nicht, ob das eine typisch deutsche Frage ist, müsste nicht das erfolgreiche Unternehmen Google sozusagen in seiner Verantwortung für die Gesamtgesellschaft ein intaktes Verkehrssystem schaffen? Sind das Fragen, die im Silicon Valley auch diskutiert werden, oder ist das wieder mal so eine deutschtümliche Herangehensweise?
Ich halte das für eine deutschtümliche Herangehensweise. Also Silicon Valley ist ja traditionell demokratisch, aber traditionell auch sehr unpolitisch. Also dass man da jetzt irgendwie den Staat irgendwie ins Spiel bringt und dass irgendwelche Gesetzesvorlagen dann richten sollen, das gehört eigentlich mit nicht dazu, zu der öffentlichen Debatte, so wie ich es erlebt habe.
Wobei es ja schon auch, glaube ich, Diskussionen gab und auch irgendwie im Stadtrat irgendwie mittlerweile Gesetzesveränderungen vorliegen, die halt sagen, dass irgendwie man ein Recht darauf hat, wie lange man in der Wohnung wohnt, wie hoch die Mieten erhöht werden dürfen und so weiter. Also es gibt schon in Randbereichen, aber ich glaube, es hilft nicht in der Gesamtheit einfach.
Ich glaube auch, da ist die Diskussion ist schon da, und ich habe da mich ein bisschen mit beschäftigt im Hinblick auf Berlin, ob sich das da auch bald ansiedelt. Und da war schon zu sehen, dass sich einige Aktivisten hingesetzt haben und mal ausgerechnet haben, wie viel Google-Busse eigentlich an Strafe zahlen müssen. Oder einfach dadurch, dass sie eben Public Space aufnehmen. Also wenn man für jeden Stopp jedes Mal ein Knöllchen gegeben hätte und jeder andere von uns hätte da ein Knöllchen so ungefähr bekommen, dann war das auf einmal eine ganz schön schöne Summe, und damit hätte man bestimmt was machen können. Und jetzt ist halt die Frage, wie sie das regeln.
Also es ist interessant, dass hier über Regulierung gesprochen wird, aber auf der anderen Seite wird sich weniger Regulierung gewünscht. Nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch teilweise in den USA, wenn es um technische Innovationen geht, oder?
Nee. Ich glaube, dass nur eben Gesetze, die einfach 100 Jahre alt sind, überarbeitet werden müssen. Ich denke nicht, dass wir grundsätzlich alles an Gesetzen über Bord schmeißen sollten. Also wenn man sich nur darüber im Klaren wird, dass jemand, der jemanden privat anders im Auto mitnimmt, wie ist da der Versicherungsfall? Da kann man jetzt sagen, das brauchen wir überhaupt nicht regulieren, bis halt was passiert, bis ein Autounfall passiert und keiner weiß, wer das jetzt am Ende zahlt. Und da ist man in den USA ja gleich nochmal ein bisschen anders finanziell angekratzt als in Deutschland. Aber das sind eben Sachen, die müssen umreguliert werden, und da muss man sich einfach mal mit auseinandersetzen. Und da hilft es auch nicht, solche Sachen grundsätzlich zu verbieten oder grundsätzlich freizuschalten. Die müssen halt nur umreguliert werden, denke ich.
D-Radio Wissen.
Hier ist was mit Medien, mit unserer kleinen Reise in Silicon Valley. Herr Pähler, packst du schon den Koffer?
Ja, wir sind ja fast schon, also meinst du jetzt in Silicon Valley?
Ja, also reizt es sich dahin zu fahren, was anzugucken?
Die Frage ist so ein bisschen, auf jeden Fall ja, aber was ich mich frage...
Du sagst es aus Höflichkeit.
Na klar, aber jetzt mal im Ernst, wenn man jetzt nicht das Glück hat, demnächst als Korrespondentin aus dem Silicon Valley regelmäßig berichten zu können, sondern erstmal vielleicht nur für eine kurze Zeit dahin fährt, dann frage ich mich so ein bisschen, wenn man zum ersten Mal hinkommt, wie entscheidet man eigentlich, was man da vor Ort macht? Also wie würde man da rangehen? Also da wäre ich, glaube ich, Stand heute etwas besser vorbereitet als noch vor 45 Minuten, aber irgendwie so richtig fit, weiß ich nicht, ob ich da schon wäre und wüsste, wo ich anfange.
Dann fragst du einfach mich.
Und was sagst du mir dann?
Dann bin ich ja hoffentlich schon ein bisschen da. Und dann war ich schon in ganz vielen tollen Cafés und Kneipen und kenne ganz viele Restaurants. Ein paar kenne ich schon, da werde ich auch wieder hingehen. Ganz toll ist ja die kalifornische Küche. Also das heißt, man kocht das, was man morgens vom Markt gekauft hat. Das gibt es dann abends frisch. Also man weiß nie, was man bekommt, sozusagen. Mhm. Das wäre eins. Das zweite ist natürlich, abgesehen davon, also man kann natürlich die Technologieunternehmen besuchen, wenn man das möchte. Man kann natürlich auch einfach die grandiose Landschaft genießen, die ist nämlich auch tatsächlich noch da. Die Golden Gate Bridge, einmal da drüber fahren mit dem Fahrrad, von der anderen Seite mal schauen. Also da gibt es durchaus viele Attraktionen, die gar nichts mit Technologie zu tun haben.
Was sind vielleicht noch so Punkte, wo ihr sagt, so wow, das hat euch, als ihr euch damit beschäftigt habt, so inspiriert, das sollten wir vielleicht auch, sei es irgendwie eine Mentalität, eine besondere Methode oder eine Art, wie mit Menschen umgegangen wird, wie mit Ideen umgegangen wird, was sollten wir uns auf jeden Fall vielleicht auch uns für unsere Arbeit hier, auch gerade in der Medienarbeit, vielleicht abgucken, was würdet ihr euch wünschen, vielleicht eine Einstellung oder so, was habt ihr da zum Schluss?
Man sollte es einfach machen. Man sollte die Dinge, die man machen möchte, einfach machen. Viele gute Ideen scheitern ja daran, dass man lange drumherum redet und sagt, Mensch, und dies passt nicht und das passt nicht, vielleicht mache ich es nächstes Jahr. Einfach machen. Und das ist was viele Leute dort tun, und deswegen sind sie erfolgreich.
Ja, würde ich auch so sehen. Also einfach machen, keine Angst haben vor dem Scheitern, nicht links und rechts schauen, sondern einfach wirklich das umsetzen, was man sich wirklich einfach vorstellt. Und ich glaube, dann kommt man da schon einen Schritt weiter.
der Sache stimme ich komplett zu. Und ich glaube, was auch gut ist, wenn man neu macht. Also eben nicht, boah, das klappt da hinten oder das klappt, wenn der eine das gemacht hat, das mache ich jetzt auch. Kann man machen, kann man aber auch lassen. Und eigentlich ist neu machen und anders machen und dann aber auch tatsächlich machen, glaube ich, besser.
Herr Peter, hast du mitgeschrieben?
Habe ich mitgeschrieben. Neu machen und offen sein und alles, ja. Mhm, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall noch gerne wissen möchte. Und surfen. Oh, das daran hapert es möglicherweise, aber das kann ich ja vielleicht noch üben.
Das ist das Problem.
Britta, was ich total toll finde, dass du ja demnächst regelmäßig auch bei uns von deinem Alltag und deinen Erlebnissen im Silicon Valley berichten wirst. Und da werden wir dich, glaube ich, jedes Mal fragen, wie war deine Woche, Britta?
Also diese Woche waren natürlich viele Vorbereitungen an der Tagesordnung. Ich fliege ja in der kommenden Woche dann los. Unter anderem muss man sich natürlich auf die Witterung vorbereiten. Da hatte ich jetzt die großartige Möglichkeit in Berlin mit den hohen Temperaturen schon mal mein Joggingtraining zu verbessern. Ja? Also dort sind ja mindestens 25 Grad, also man fühlt sich da wie so eine kleine Dattel, die sich über den Joggingweg schiebt. Da habe ich schon ein bisschen dran gearbeitet hier in Berlin, also bin immer zur Mittagszeit zum Joggen gegangen. Das war aber so echt kurz vor Nahtoderfahrung. Das war jetzt nicht so lustig, aber tatsächlich, das ist eine Sache, weil in San Francisco denkt man, wenn man diese Leute, diese wunderbar gut aussehenden, wahnsinnig mega gesunden, super durchtrainierten Leute sieht, ja, dann kriegt man, selbst wenn man einigermaßen guter Läufer ist, echte Depressionen. Da muss man dran arbeiten.
Ich glaube, Britta, immer wenn wir dir dann zuhören werden, werden wir so traurig sein, deswegen verabschieden wir uns dann ganz schnell aus der Sendung, wie auch jetzt. Es war ganz toll, dass ihr da gewesen seid. Britta, nächste Woche guten Flug und wir hören uns ja wieder.
Danke.
Danke, dass du dabei gewesen bist.
Bis dann.
Daniel Kröger, danke für deine Auskünfte. Und Felicitas Hackmann, danke auch, dass du auch hier bei uns zu Gast warst. Und
thanks
die Links zu den Personen, die Twitter-Accounts, die haben wir verlinkt auf deradiowissen.de. Oh. Herr Peter?
Wow, ja, haben wir gemacht.
Und wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder.
Oh je, steht zu befürchten.
Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deradiowissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.